Ich hatte euch schon einmal an einem Abend gesagt, dass ich meine Missionsaufgabe in Afrika vor der Zeit beenden musste, weil ich Malaria bekam. Ich hatte euch auch erzählt, liebe Geschwister und liebe Freunde, dass ich dann daheim todkrank in Tübingen ins Tropenkrankenhaus eingeliefert worden bin. Und als ich dann den Eindruck hatte, jetzt müsste ich sterben, jetzt müsste ich meine Lieben auf Erden verlassen, da begegnete mir der Herr Jesus in ganz wunderbarer Weise. Und von dem Augenblick an, als mir Jesus begegnet war, ging es mir besser von Tag zu Tag. Und so kommt dann der Chefarzt vom Tropenkrankenhaus einige Tage später zu mir und sagt: Herr Wegner, in etwa 3 oder 4 Tage können wir Sie entlassen. Sie müssen aber noch einmal vor den Röntgenapparat gestellt werden, weil ich dazu noch eine Gallenkolik gehabt hatte. Als ich dann vor dem Röntgenapparat stand, dann meinte der Arzt und sagte: Herr Wegner, nun werde ich Ihnen etwas weh tun müssen. Ich bin vorher schon öfter durchleuchtet worden und das hatte nicht weh getan. Aber diesmal gab es eine gründliche Untersuchung und der Herr Onkel Doktor hat mir dann tatsächlich die Röntgenplatte ziemlich stark auf meine Brust und auf meine Magengegend gedrückt, sodass ich kaum atmen konnte. Ich habe nichts Gutes vor mit euch heute Abend. Ich habe die Absicht, euch alle hier vor den Röntgenapparat Gottes zu stellen. Ihr sollt durchleuchtet werden. Vielmehr soll festgestellt werden, ob du überhaupt ein geistliches Leben in dir hast. Und ob dieses geistliche Leben, wenn du eins hast, nicht krank ist. Deshalb lautet mein Thema: krankhaftes Christentum. Ich lese dazu eine wunderbare Begebenheit aus Apostelgeschichte Kapitel 3. Und zwar Vers 1 bis 10. Da steht: Petrus aber und Johannes gingen miteinander hinauf in den Tempel um die 9. Stunde, da man pflegt zu beten. Und es ward ein Mann herbeigetragen, lahm von Mutterleibe. Den setzten sie täglich vor des Tempels Tür, die da heißt die Schöne, dass er bettelte um ein Almosen von denen, die in den Tempel gingen. Da er nun sah Petrus und Johannes, wie sie wollten zum Tempel hineingehen, bat er um ein Almosen. Petrus aber sah ihn an mit Johannes und sprach: Sieh uns an. Und er sah sie an und wartete, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth stehe auf und wandle. Und griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Alsbald standen seine Füße und Knöchel fest. Und er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, wandelte und sprang und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk wandeln und Gott loben. Sie kannten ihn auch, dass er's war, der um Almosen gesessen hatte, vor der schönen Tür des Tempels. Und sie wurden voll Wunderns und Entsetzens über das, was ihm widerfahren war. Man ist doch tief bewegt, liebe Geschwister und liebe Freunde, wenn man in der Apostelgeschichte liest, welch große und gewaltige Wunder doch Gott in der Urgemeinde getan hat. Da kommen einem fast von selbst die Fragen: Warum ist das nicht heute mehr so in der Christenheit? obwohl jener Mann recht hat, der mir einmal erklärt hat, ja wissen Sie, Herr Wegner, die Zeit der Wunder ist jetzt eigentlich vorbei. Wunder gab es freilich zu der Zeit des Herrn Jesus hier auf Erden. Wunder gab es auch noch zur Zeit der Apostel. Aber heute in unserer Zeit gibt es keine Wunder mehr. Bis ich dann die Bibelstelle gelesen habe, wo der Herr Jesus uns erklärt und sagt, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird noch größere tun, denn ich gehe zum Vater. Tatsächlich ist der Herr Jesus mit seinem vergossenen Blut ins Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes getreten und hat ihm sein Blut als Sühnemittel für uns alle gebracht. Und Gott ist versöhnt durch das Blut Jesu Christi, Lob und Dank. Gott sieht deine und meine Schuld nicht mehr an uns, sondern er sieht unsere Sünden am Kreuz, dahin Jesus die Sünden gebracht hat. Wenn wir, das ist die Voraussetzung, an Jesus Christus glauben. Daher bin ich fest davon überzeugt, dass die Zeit der Wunder noch nicht vorbei ist. Damit möchte ich aber niemand irgendwie wundersüchtig machen. Denn es ist besser, dass man einäugig oder einarmig ins Reich Gottes eingeht, als dass der ganze Mensch in die Hölle geworfen werde. Liebe Geschwister, wir wollen nicht Wunder sehen, um an Jesus glauben zu können, sondern wir glauben an Jesus, weil wir mit Gott versöhnt sind durch sein Sühnopfer, und aufgrund dieses persönlichen Glaubens können wir alle immer wieder große Wunder sehen. Was mich aber so bewegt in der Apostelgeschichte, das sind nicht einmal in erster Linie die großen Wunder, die dort geschehen sind. Da ist mehr geschehen, ihr Lieben. Da war zum Beispiel die ganze Menge der Gläubigen ein Herz und eine Seele. Und diese Gläubigen dort in der Urgemeinde, die ließen sich die Gemeinschaft auch etwas kosten. Die waren zum Beispiel bereit, ihre ganze irdische Habe her und dran zu geben und sie allen zur Verfügung zu stellen. Das muss unwahrscheinlich gewesen sein. Wenn man so heute in die zankende, streitende Christenheit hineinschaut, da möchte man von ganzem Herzen wünschen. Herz und Herz vereint zusammen. Sucht an Gottes Herzen Ruhe. Lasset eure Liebesflammen lodern auf den Heiland zu. Wie soll denn die Liebe zu Gott brennen in unserer Mitte, wenn wir uns untereinander nicht lieben? Das kann man auch rumgedreht sagen. Wie soll die Liebe untereinander brennen, wenn wir Gott nicht richtig lieben? Gott hat die Liebe durch seinen Heiligen Geist dort ausgeschüttet. Also nach Pfingsten ist etwas geschehen, ein großes, ein ungeheures Wunder. Und Liebe ist das Grundelement, der Grundwesenszug des lebendigen Gottes. Aber da geschah noch mehr. Es wurden täglich solche der Gemeinde hinzugetan, die da gläubig geworden waren. Stellen wir uns das einmal vor. Die Einheit unter den Christen, diese gewaltige Wunder, die da geschehen sind, die hatten eine ungeheure Wirkung hinein in die Öffentlichkeit. Es hat sich genau das erfüllt, was der Herr Jesus gesagt hat. Und daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe habt untereinander. Und das ist immer noch nicht alles, was da zu Pfingsten geschehen war. Was mir am wichtigsten dünkt, das ist die Veränderung, die die Menschen dort durchgemacht und erlebt haben. Als der Heilige Geist dort kam, dann wurden die Jünger, die vorher feige waren und in die Welt wieder zurückgehen konnten, solche mutige Zeugen, sie waren mit so wunderbarer Kraft erfüllt. wie war's doch vor Pfingsten? Da kam Zank und Streit unter sie, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Oder da brachte eine Mutter ihre beiden Söhne und sagte, Herr, wenn du den Thron besteigen wirst und König sein wirst in Israel, dann schenk's mir doch, dass einer meiner Söhne zu deiner Linken und einer zu deiner Rechten sitzt. Stellt euch das vor. Und wie schwach war doch dieser Petrus zum Beispiel. Der hatte in einer rührseligen Stunde, wo er den Heiland so lieb hatte, doch versprochen, Herr, und wenn sie dich alle verlassen, so will ich dich doch nicht verlassen. Das hat er ehrlich gemeint, aber in eigener Kraft. Als es dann drauf ankam, dann hat er seinen Heiland dreimal verleugnet und das noch vor einer schwachen, nichtssagenden Frau, denn sie war eine Magd. Aber als dann die Kraft des Heiligen Geistes zu Pfingsten über Petrus gekommen ist, dann war er so mutig, so unerschrocken, dass er den Bürgern zu Jerusalem gesagt hat, eure Väter haben unsere Propheten getötet. Und ihr, ihr Bürger zu Jerusalem, ihr seid nun die Mörder dieses gerechten Jesu Christi geworden. Das war ungeheuer, was dieser Petrus da zu sagen gewagt hatte. Und vorher war er ein Verleugner. Was war geschehen? Er war vorher ein Verleugner und jetzt ein so mutiger Bekenner. Der Heilige Geist hatte eine wunderbare, herrliche Kraft in sein Leben gebracht. Ich bin so froh, dass ich diesen Heiligen Geist persönlich kenne und erlebt und erfahren habe. Glaubt mir's, liebe Geschwister, ich möchte niemand zu einem Schwärmer für irgendeine Sache machen. Für Jesus, da möchte ich dich schon in Schwärmerei bringen. Ich schwärme für den Heiland. Das muss ich euch sagen, der mein Leben so wunderbar geändert hat. Er hat mich aus der Hölle herausgeholt, aus dem Schlamm der Sünde und hat meine Füße auf einen Felsen, weißt du auf welchen Felsen? Auf den Felsen Jesus Christus gesetzt. Im Vertrauen oder meine Glaubensfüße stehen auf einem ewigen Grund. Ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält, wo anders als in Jesu Wunden, da lag er vor der Zeit der Welt. Ich bin so froh, dass dieser Heilige Geist mich verändert hat. Damit ihr aber seht, dass ich recht nüchtern und sachlich bin, gebe ich euch offen zu, mir unterlaufen noch manche Fehler. Noch manch ein Fehler unterläuft mir. Aber deshalb brauche ich doch nicht die umwandelnde, die befreiende, die rettende Kraft Jesu Christi verleugnen. Ich habe festgestellt, wenn ich meine Fehler zugebe, das hindert den Heiligen Geist nicht, dass andere Menschen durch mein Glauben, durch mein Zeugnis zum Glauben an Jesus Christus gebracht und geführt werden. Aber nun möchte ich euch noch so gerne hier erklären, wie aus einer solchen gesunden Gemeinde heraus, wo Gottes Geist am Wirken ist, wie da zwei Männer in wunderbarer Weise geführt werden, ein großes Wunder zu vollbringen. Nicht um sich selbst einen Namen zu machen, denn dazu hatte der Petrus doch nachher zu deutlich gesagt, den Leuten, die im Tempel zusammengelaufen waren, ihr Männer, was seht ihr uns an, als hätten wir diesen Lahmen gehen gemacht? Das sollt ihr wissen, dass ihm diese Gesundheit geworden ist durch den Namen Jesu Christi. Unser Volk eilt dem Abgrund entgegen. Ich kann ruhig sagen, die Menschheit rast dem Verderben zu. Es ist so nötig, dass unser Zeugnis als Christen stärker wird, dass wir im Namen Jesu in der Vollmacht dieser Strömung entgegentreten können. Nun, diese beiden gingen miteinander. Wie schön ist es, miteinander. Und wo gingen sie hin? Zum Tempel, da man pflegt zu beten. Schaut doch mal in unsere Gebetsversammlungen heute hinein. Geht man da auch gerne miteinander hin? Es war sogar in diesem Lande hier. Da war ein Mann in Urlaub gekommen und hörte, dass irgendwo in einem Missionshaus, in einem bekannten Missionshaus, eine Gebetswoche stattfinden sollte. Und da sagte er zu seiner Familie: Schön, wir haben einen Urlaub verdient, wir haben das ganze Jahr schwer gearbeitet, wir benötigen Urlaub. Aber wenn man Urlaub benötigt, braucht man dann kein Gebet. Doch erst dann braucht man das Gebet richtig. Und so gehen wir, so entschied der Hausvater, in dieses Missionshaus, in die Gebetsversammlung. Und als er dahin kam, da hat er eine ganz schreckliche Enttäuschung erlebt. Was denkt ihr, wie viele Leute sich angemeldet hatten und gekommen waren zu dieser Gebetswoche? Ich könnte euch raten lassen, aber ich will es euch gleich verraten. Gar niemand. Sie waren alleine da. Oh, diese beiden, Petrus und Johannes, die zog's hin zum Gebet. Leute, die Gott gebrauchen kann, das sind Beter, glaubt mir das. Ich meine nicht solche Beter, die ihre schönen Gebete an den Mann bringen, um bewundert zu werden. Wie sagt der Heiland von den Leuten? Sie haben ihren Lohn dahin. Aber es gibt verborgene Beter, die beten ohne Unterlass durch den Heiligen Geist. Wenn aber du betest, so geh in dein Kämmerlein, dass dich niemand sieht. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, der wird es vergelten öffentlich. Ich habe schon oft gesagt, Herr Jesus, mach mich zu einem Beter, der im Heiligen Geist beten kann. Denn dann werden mächtige Ströme von meinem Leibe fließen. Zu der Frau am Jakobsbrunnen sagte doch der Heiland, als sie frug, ja, wie ist es denn nun richtig? Unsere Väter haben auf diesem Berge Gerizim angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, da man anbeten soll. Wie soll man denn nun anbeten, da oder dort? Heute hören wir Leute, die sagen, man muss laut beten, man muss schreien, sagen die einen. Die anderen sagen, nein, man muss leise beten. Die einen sagen, man soll in den alten Zungen beten. Es ist besser, 5 Worte in der alten Sprache zu beten, als 10.000 Worte in neuen Zungen. Oh, wenn man auf die Menschen hört, da hört man so viele Meinungen. Weißt du, wie man beten soll? Der Heiland hat es der Frau gesagt, Weib, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahrhaftigen Anbeter werden Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit, in neuen und in alten Zungen. Wichtig ist, dass du von Herzen betest. Wichtig ist, dass dein Herz gereinigt ist mit dem Blute Jesu Christi und du bist ein Beter und dann wird Gott durch dein Leben große Dinge tun. Also Petrus und Johannes gingen miteinander hinauf in den Tempel, da man pflegt zu beten, las ich hier. Und es ward ein Mann herbeigetragen, lahm von Mutterleibe. Jetzt passt auf. Jetzt habe ich etwas ganz Interessantes und Wichtiges zu erklären. Wir möchten uns mit diesem Mann einmal heute Abend gründlich beschäftigen. Der Lahm war von Mutterleibe. Ist doch interessant. Ein Mensch, der krank geworden ist, ehe er geboren war. Da muss doch also schon im Leibe der Mutter ein unguter, ein schädlicher Vorgang gewesen sein. Wollen wir das einmal festhalten? Ein Mann lahm von Mutterleibe. Das ist sehr wichtig, dass wir das beachten. Wie traurig ist es doch für einen Menschen, ihr Lieben, wenn er schon als Krüppel auf die Welt kommt. Welch ein trauriges Leben für ihn. Sogar seine nächsten Angehörigen haben Mühe und Arbeit mit ihm. Wie ist das möglich, dass Menschen auf die Welt kommen und schon krank sind, also ehe sie geboren wurden? Es bleibt mir unvergesslich, als unser erstes Kind zur Welt gekommen ist. Ihr wisst das ja, wie das bei einem so jungen Papa ist. Da ist man ziemlich aufgeregt. Es ist nicht so, wie ihr Frauen denkt, dass uns Männer das unberührt lässt. Ich muss euch sagen, ich hatte fast größere Probleme als meine Frau selber, als es soweit war. Als dann die ersten Wehen so eingesetzt haben, ach, was war ich besorgt, ob auch alles recht gut gehen wird. Oh, wie war ich bemüht, wie habe ich gebetet. Dann habe ich mit dem Auto meine Frau ins Krankenhaus zur Entbindungsstation gebracht. Und ich war schrecklich aufgeregt, kann ich euch nur sagen. Ich frug dann gleich die Oberschwester, ja, liebe Schwester, ja, wann kann ich denn wieder kommen? Sind Sie doch nicht so aufgeregt, junger Mann. Kommen Sie heute Abend wieder? Ich denke, heute Abend, na, das werde ich nicht tun. Da bin ich aber sicher schon vorher da. Nach 2 Stunden habe ich angerufen. Und da meldet sich die Schwester. Ja, wie ist das nun, liebe Schwester? Aber junger Mann, ich habe Ihnen doch gesagt, heute Abend. Aber nach 2 Stunden war ich schon wieder am Telefon. Und da merkte ich, dass irgendetwas im Gange sein musste. Denn sie sagt, na ja, kommen Sie halt mal, wenn Sie nicht warten können, in einer halben Stunde vorbei. Ich fuhr natürlich gleich los. Beinahe hätte ich noch den Blumenstrauß vergessen. Wie sich das für einen angehenden jungen Papa gehört. Da fiel mir das gerade noch rechtzeitig ein und fuhr dann zum Gärtner und habe einen schönen Blumenstrauß da gekauft. Und da bin ich da hinaufgerannt, die Treppe, da in den ersten Stock, wo die Entbindungsstation war. Und jetzt, wo liegt meine Frau? Und da kommt die Schwester. Jetzt, wie geht's? Langsam, hat sie gesagt. Erstens einmal gratuliere ich Ihnen zum Stammhalter, Herr Wegner. Und ich nehme an, Sie wollen auch Ihren Sohn sehen. Ach, natürlich, den wollte ich ja auch sehen. Ja, dann stellen Sie sich mal dort vor das Fenster. Ich werde da den Vorhang auf die Seite schieben und dann können Sie Ihren Sohn sehen. Und dann hat sie meinen Sohn dahingestellt. Das ist was, kann ich euch sagen. Wenn so ein junger Papa das erste Mal seinen kleinen Sohn sieht. Aber ehrlich gesagt, ich war enttäuscht. Denn dieser Peter hatte eine ganz plattgedrückte Nase. Von der Geburt wahrscheinlich ziemlich mitgenommen. Nachher hat man aber nichts mehr gesehen. Und geschrien, kann ich euch sagen, hat dieser Knirps. Dann bin ich rein zu meiner Frau und da sah ich sie, wie sie glücklich und lächelnd, aber noch ziemlich mitgenommen in den Kissen lag. Ich frug, wie geht es dir? Ach, sagt sie, ganz gut, aber das nächste kannst du kriegen. Und da wusste ich, wenn meine Frau so gut aufgelegt ist und Spaß macht, dann geht es ihr gut. Als ich das dritte Mal bei ihr war, da war sie etwas nachdenklich. Ich empfand irgendwie, dass sie innerlich an etwas herummachen musste. Ich frug sie, hast du denn etwas? An und für sich nicht, ich habe nur heute etwas Trauriges erlebt. Ja, was hast du denn erlebt? Sie sagt, gestern sind 2 Kinder auf die Welt gekommen. Das eine Kind, dem fehlten beide Unterarme und die Finger wuchsen heraus an den Stellen, wo die Ellenbogen waren. Und das zweite Kind, das zur Welt gekommen ist, dem hat die ganze Hand und ein ganzer Arm und ein Stück von der Schulter gefehlt. Ich musste an die armen Mütter denken, sagte sie. Wie schwer muss es doch für sie sein. Wie bin ich so dankbar, dass unser Peter gesunde Glieder hat, dass wir einen gesunden Jungen haben. Versteht ihr, liebe Geschwister, lahm von Mutterleibe her. Könnt ihr verstehen, was mich bewegt heute Abend, was uns die Bibel hier sagen möchte? Ich musste mir Gedanken darüber machen. Es war damals die Zeit der Kontergan-Kinder. Vielleicht habt ihr da gehört davon. Da waren viele junge Mamas aufgeregt, konnten nachts nicht schlafen und griffen zu dem Beruhigungsmittel, damit sie nachts schlafen konnte. Und damals wusste man noch nicht, dass es ein schädliches Mittel ist. Die Folge von diesem Kontergan war, dass Tausende von Kindern krüppelhaft zur Welt gekommen sind. Ihr Lieben, im natürlichen Leben gibt es so viele Gefahren, da gibt es so viele Dinge, auf die man Acht geben muss. Zum Beispiel hat uns der Hausarzt erklärt, als meine Frau in anderen Umständen war, Frau Wegner, ich rate Ihnen, solange Sie keimendes Leben unter Ihrem Herzen haben, nehmen Sie keine geistigen Getränke. Das kann sich schädlich auswirken für das Kind. Ich rate Ihnen auch nicht viel und nicht starken Bohnenkaffee zu trinken. Seht ihr, auf was man alles Acht geben muss, so sagen die Ärzte. Und was hatte ich vorhin gesagt, könnt ihr euch noch erinnern? Hier war ein Mann lahm von Mutterleibe, da war irgendetwas, ehe er geboren war, noch im Leibe der Mutter, ist irgendetwas schief gelaufen. Wie ungeheuer wichtig ist das. Vielleicht könnt ihr merken, wo ich hinaus möchte. Wenn es im irdischen Leben, im äußeren Leben so ist, liebe Geschwister, dann ist das viel mehr auf geistigem Gebiet so. Weißt du, dass die Gemeinde Jesu Christi von Gott her eine ganz große und wichtige Aufgabe hat? Weißt du, wozu sie da ist? In der Gemeinde Jesu Christi sollen Söhne und Töchter Gottes geboren werden. Die Gemeinde Jesu ist von Gott dazu geboren, dass Menschen, die in der Ewigkeit einmal eine große und wichtige Rolle spielen werden, aber schon hier auf dieser Erde, die sollen aus der Gemeinde herausgeboren werden. Ich möchte fast sagen, die Gemeinde Jesu hat im Gesamten gesehen eine Aufgabe, wie eine Mutter hier auf Erden eine Aufgabe hat. Deshalb lehrt uns doch das Alte Testament, Kinder sind eine Gabe Gottes. Ich möchte nun nicht anfangen von dem, was die Welt, ja selbst was die Medizin, was unsere Staatsmänner mit den Grundordnungen Gottes gemacht haben. Ich möchte nicht darüber reden, wie heute vielfach Kinder nicht mehr beliebt sind, weil sie Arbeit mit sich bringen und wie viele Frauen zu den Pillen greifen. Es gibt auf diesem Gebiet ungeheure Schuld und Sünde. Wenn nun die Gemeinde Jesu Christi eine so große und wichtige Aufgabe hat, ihr Lieben, dann muss sie lernen, enthaltsam zu leben. Könnt ihr das verstehen? Sollen echte Bekehrungen, echte Wiedergeburten stattfinden in der Gemeinde Jesu, ihr Lieben, dann muss die Gemeinde Jesu enthaltsam sein. Dann brauchen wir gesunde Gemeinden. Wie war es im Urchristentum? Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Es geschahen große und gewaltige Wunder. Und der Herr tat täglich hinzu solche, die da gläubig geworden sind. Ich will aber bei dieser Gelegenheit nicht versäumen, auch noch auf einen anderen, sehr, sehr wichtigen Punkt aufmerksam zu machen. Ich erinnere mich als vor einigen Jahren wir eine Kinderarbeit im Nachbardorf begonnen hatten. Wir hatten damals einen VW-Bus, also mit 9 Sitze. Und jeden Abend fuhren wir weg. Die Nachbarsleute nannten den Bus, weil wir jeden Abend damit für Jesus unterwegs waren, den Halleluja-Bus. Aber das hat uns nicht viel ausgemacht, was die Leute darüber reden, denn höre nicht, was Menschen sagen, tue ruhig deine Pflicht. Gott wird nicht die Menschen fragen, wenn er dir dein Urteil spricht. Und zunächst kamen wenige Kinder und dann kamen mehr. Und auch von unserem Ort selber sind immer mehr gekommen. Zuerst war der kleine Bus halb voll, dann war er ganz voll. Ja, und dann musste man in 2 Schichten drin sitzen und zum Schluss in 3 Schichten. Ich weiß, dass sie einmal oder einige Mal etwa 5 und 26 so Kinder mitgenommen hatte. Gut, dass die Polizei nicht dazwischen kam. Aber meine Frau hatte kein Herz, eins der Kinder abzuweisen, das von Jesus etwas hören wollte. Von so einer Fahrt kam meine Frau einmal wieder ganz nachdenklich nach Hause und sagt, du, ich habe eine Frage an dich. Da sage ich, dann schieß mal los. Wie ist denn das? Warum lässt Gott das zu, dass in einer Familie, wo 5 Kinder sind, 2 taubstumm sind, also nicht reden können und nicht hören, und 1 sogar geistesgestört ist? 2 sind gesund, die 2 gesunden Kinder und manches Mal auch die beiden anderen, die taubstummen, gehen mit. Kannst du mir sagen, warum lässt Gott das zu? Nicht wahr, das Leben gibt manche Rätsel auf. Weißt du, als Seelsorger hat man nicht nur die Aufgabe, die Leute anzupredigen und dann ein Opfer einzuschieben und ein paar Kassetten zu verkaufen. Wenn man vor die Leute hinsteht und Unterweisungen gibt, dann muss man das Leben kennen mit seinen Licht- und Schattenseiten. Und dann muss man sich auch mit den Rätseln des Lebens befassen. Deshalb sagt die Bibel, es unterwinde sich nicht, jedermann Lehrer zu sein. Ich muss euch ehrlich gestehen, ich konnte ihr keine Antwort darauf geben. Warum ist das so, dass in einer Familie mit 5 Kindern 2 taubstumm sind und 1 geistesgestört? Aber ich habe angefangen, die Familie zu beobachten. Dann war mir alles klar. Hört gut zu, ihr lieben Eltern und ihr angehenden jungen Eheleute. Der Mann war ein Alkoholiker. Und wenn der betrunken nach Hause gekommen ist, dann hat solche Szenen nachts um 12 im Schlafzimmer dieser Leute gegeben, dass die Nachbarsleute wussten, was da vorgeht im Schlafzimmer. Und die Kinder, die geboren waren, waren Kinder von einem Alkoholiker. Nicht nur die Frau hat im irdischen Leben eine große, wichtige Verantwortung, hat sich sauber und verantwortungsbewusst zu verhalten. Nicht nur die Gemeinde, jetzt verglichen mit der irdischen Frau, hat die Aufgabe, zuchtvoll und sauber zu sein, weil Gott ihr eine große Aufgabe gegeben hat, sondern auch der Mann. Geistlich gesehen, die auf der Kanzel stehen, hinter dem Katheter, die das Evangelium verkündigen, die haben eine ungeheure Verantwortung. Ist einer berauscht von der Weltlust und von Weltliebe und predigt das Evangelium, mit anderen Worten, predigt einer das Evangelium und glaubt selber nicht und lebt nicht daran, dann vergleiche ich ihn einem irdischen Manne, einem Alkoholiker. Wie sollen gesunde Bekehrungen und Wiedergeburten in unseren Gemeinden stattfinden, wenn Zuchtlosigkeit da ist und wenn die Prediger selber das nicht glauben, was sie predigen? Das ist eine ungeheure Not. Warum war es so herrlich? Warum tat Gott so große Wunder in der Urgemeinde? Ich denke, wir sollten wieder zurück. Ich möchte sagen, o Sünde, Geist des Herrn, so wie du einst getan, noch einmal nah und fern ein mächtig Feuer an. Lass jedes Jüngers Herz in heißer Lieb erglühen und stell sie allerwärts der Welt zum Zeugnis hin. Wollen wir Gläubige solche Gemeinden? Wollen wir, dass Gottes Geist wieder wirkt in unserer Mitte? Dann müssen wir Gläubige uns wieder bekehren. Nochmals bekehren, gründlich bekehren, dann muss alle Weltlust, alles, was von der Welt kommt, über Bord geworfen werden. Wir müssen ganz neu zu Jesu Füßen hinsinken und ihn bitten, lass deinen Geist wirken. Ach, ihr Lieben, ich flehe so sehr zu Gott. Es ist mir wirklich ein ganz großes Anliegen, dass in diesen Abenden etwas geschieht, innerlich etwas geschieht. Mir geht es nicht in erster Linie um äußere Wunder. Ich wünsche jedem, der am Leibe krank ist, dass er geheilt würde durch die Gegenwart, durch die Herrlichkeit Jesu Christi. Aber viel mehr, dass wir am Ende Gemeinden bekommen. Und ich habe so das innere Empfinden, wenn ich vor Gott bete, dass die Gemeinde zum Ursprung wieder zurück muss und dass Jesus das möchte und dass er das auch tun will. Ich denke, wir verstehen uns, liebe Geschwister. Nun aber will ich an das Thema wieder erinnern, krankhaftes Christentum. Ihr habt gehört, wie geistliche Schäden entstehen können. Wenn die Gemeinde nicht richtig steht vor Gott, wenn unsere Prediger vor Gott nicht richtig stehen. Aber wenn nun Menschen zum Glauben gekommen sind und sie vor den Röntgenapparat Gottes gestellt werden, ihr erinnert euch doch noch daran, was ich zum Anfang gesagt habe, und man feststellt, da ist zwar geistliches Leben da, man geht in die Versammlung, man betet, man singt mit, aber man hat doch das Empfinden, da ist Krankhaftigkeit, geistlich gesehen, lahm von Mutterleibe. Die Mutter selber, die Gemeinde selber, in der ich wiedergeboren, gläubig geworden bin, ist nicht so gewesen, war nicht so. Wie können wir feststellen, wo krankhaftes Leben ist? Wieder aus diesem Text. Ich las hier, und es ward ein Mann herbeigetragen, lahm von Mutterleibe. Was muss man mit den Leuten tun, auch geistlich gesehen, die Lähmungserscheinungen haben, wo das geistliche Leben nicht erstorben, aber gelähmt ist? Was muss man mit ihnen machen? Man muss sie tragen, man muss sie ziehen, man muss sie schieben. Lieber Zuhörer, ich bitte dich, sei mir nicht böse heute Abend, wenn ich dir jetzt ins Gesicht schleudere. Wenn nicht der richtige Zug zum Gebet bei dir da ist, wenn nicht der richtige Zug zum in die Versammlung zu gehen bei dir da ist, dann bist du krank, dann sind Lähmungserscheinungen bei dir da. Lassen wir es uns doch bitte in der Liebe Jesu Christi sagen, ich bin doch nicht hierher gekommen, um euch zu kritisieren. Es soll doch Hilfe gebracht werden. Und jeder Arzt, ihr Lieben, bevor er die richtige Medizin verschreibt, muss er erst eine Diagnose stellen. Wir müssen vor den Röntgenapparat Gottes gestellt werden. Willst du dich durchleuchten lassen? Muss man dich tragen? Muss man dich ziehen? Muss man dich schieben? Einen lieben Bruder bei uns, den ich sehr schätze, der sagte mal von Gläubigen, die man immer wiederholen und ziehen und schieben muss, der Hund, den man zum Jagen tragen muss, der taugt nichts. Die Gläubigen, ihr seid mir doch nicht böse, die man ziehen und die man schieben muss, bitte schön, sind Sie doch so freundlich. Ich komme vor die Tür gefahren mit dem Auto. Ich schenke Ihnen noch 10 Mark, aber bitte kommen Sie in die Versammlung. Wir haben Evangelisation. Du nennst dich gläubig, du hast Lähmungserscheinungen. Unvergesslich bleibt in der eigenen Gemeinde, wo ich längere Zeit Prediger war, eine Begebenheit. Wir hatten einen schönen Chor damals. Liegt schon viele Jahre zurück. Ich denke doch an die 25 bis 30 junge Leute, die von Herzen für den Heiland gesungen haben. Das ist fein eine schöne Sache, wenn junge Leute für den Heiland brennen, so richtig bekehrt sind. Eine ganz feine Sache. Da war aber unser Hans auch mit dabei. Ich sag auch mit dabei. Bei ihm hat's nicht ganz so gebrannt. Er kam nur deshalb in den Chor, weil er den großen Zupfbass leidenschaftlich gern gespielt hat. Ich hatte immer wieder so den Eindruck, der singt und spielt mit der Hans, mit seinem Zupfbass, aber dieses Brennen, diese Liebe zu Jesu, die Liebe zum Wort Gottes, die Liebe zu den Gotteskindern, das hat einfach noch gefehlt. Und dann nahm ich einen älteren Bruder, ein sehr reifer und erfahrener Gottesmann. Den nahm ich zu mir und sagte zu ihm, Hermann, er ist nun schon in die Ewigkeit, ich möchte gern mal mit dem Hans reden und ich wünsche, dass du dabei bist. Da meinte dieser reife Bruder, ja, meinst du, dass das gut ist, ob der nicht gekränkt und verletzt sein wird? Ich bete dafür und will es mal mit ihm wagen. Und dann habe ich mit dem Hans geredet, im Beisein vom Hermann. Und sagt, du Hans, also ich habe den Eindruck, du kommst zwar regelmäßig und treu, aber dieser Durchbruch, diese Heilsgewissheit, diese Freude, dieses Glück in Jesus Christus, ich glaube, das hast du noch nicht. Ich merke, wie beim Hans die Jalousie runtergeht. Er hat nicht viel gesagt. Wer am nächsten Sonntag nicht kam, war der Hans. Nun, es kann ja mal sein, dass jemand verhindert ist. Am zweiten Sonntag kam er auch nicht. Da hatte ich schon etwas Bedenken. Als er das dritte Mal nicht kam, da wusste ich, der Hans war gekränkt und beleidigt. Ja, Leute, die Lähmungserscheinungen haben, sind sehr schnell gekränkt und beleidigt. Und das ist ein geistliches Krankheitssymptom, wenn man nichts vertragen und sich nichts sagen lassen kann. Als er den vierten Sonntag auch nicht da war, da betete ich doch. Sag, Herr Jesus, es tut mir leid, wenn ich voreilig war. Vielleicht hätte ich nur beten sollen. Bring doch den Hans wieder. Ich bitte dich, ich betete sehr für ihn. Am Samstag vor dem fünften Sonntag klopft es an meine Türe. Ich sag herein, der Hans steht im Türrahmen. Sag ich, guten Tag, Hans, ich freue mich, dass du kommst. Ja, sagt er, ich komme, aber ich wäre nicht mehr gekommen. Aber du bist wieder da. Ja, aber ich wäre nicht mehr gekommen, aber ich habe einen Traum gehabt. Komm, setz dich, erzähl mir deinen Traum. Und das war tatsächlich ein interessanter Traum. Ist doch wunderbar, wie Gott mit Menschen reden kann. Der Hans erzählte mir, ich habe im Traum den Gemeindewagen gesehen. Der Bruder Hermann und du, ihr wart vorne an der Deichsel und habt gezogen. Ihr habt richtig geschwitzt und habt dem Gemeindewagen die Richtung gegeben. Und an den Vorder- und Hinterrädern, da sah ich den Richard, den Karl, den Rudolf und den Willi. Ich sah, wie sie alle Hand mit angelegt haben, dass der Gemeindewagen vorwärts geht. Und im Gemeindewagen da drin, da habe ich Kranke gesehen, die nicht gehen konnten, die nicht mithelfen konnten, die geschoben und gezogen werden mussten. Und Kleinkinder, die noch nicht gehen konnten, die sah ich auch da drin. Und mitten unter den Kleinkindern und den Kranken, da saß ich, der Hans, und ließ mich schieben und ließ mich ziehen. Er hat gleich am nächsten Sonntag sein Zeugnis gegeben, der hat's der ganzen Gemeinde gesagt. Und ich muss euch sagen, das war uns allen sehr, sehr zum Segen. Jetzt werde ich ein ganz klein wenig frech, nicht viel, aber ein ganz, ganz klein wenig werde ich jetzt frech. Wie sieht's denn mit dir aus, lieber Zuhörer? Was bist denn du für ein Christ? Ein gesunder Christ, der mithilft, der mitträgt oder aber der sich schieben und ziehen lässt? Gibt's Lähmungserscheinungen in deinem Gebetsleben, in deiner Liebe zu deinen Mitmenschen, im Besuch der Versammlungen? Ach, der Röntgenapparat Gottes heute Abend möchte es an den Tag bringen. Weißt du, das ist gleich, wie wir vor den Leuten scheinen. Gott sieht ins Herz hinein. Nur noch eine ganz wichtige Sache. Ich weiß nicht, wie lange dieser Mann, der lahm war von Mutterleibe an, da noch vor der schönen Tür des Tempels gesessen hätte. Wahrscheinlich noch viele Jahre, wenn nicht endlich einmal zwei richtige Kirchgänger gekommen wären. Hast du es gehört? Man kann es auch anders sagen. Wenn nicht endlich einmal zwei richtige Versammlungsbesucher gekommen wären, in denen das Feuer der Liebe Gottes brannte. Gott möchte das Schwache, das Kranke heilen, weißt du, wie? Durch gesundes Glaubensleben. Er streckt seine Hand aus und bittet um ein Almosen. Genauso wie er es bei tausenden anderen getan hat. Wie viele Leute haben wir, die sind nicht im Tempel drin, die sitzen draußen vor der Türe. Ich meine jetzt nicht irgendeine Konfession, ich meine den einen wahren Tempel, die eine wahre Gemeinde Jesu Christi. Wie viele sitzen draußen? Es sind Almosenbettler, die immer wieder etwas empfangen von denen, die in den Tempel hineingehen. Du sollst kein Almosenbettler bleiben. Du sollst nicht ein gelähmter Christ bleiben. Du sollst einer sein, der auf seine Glaubensfüße stehen kann und für Jesus etwas tun. Petrus sagt ihm, Gold und Silber habe ich nicht. Da bist du an den Falschen geraten. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Ja, was hat er denn gehabt, der Petrus? Was hatten denn die Urchristen? Im Namen Jesu. Wir brauchen Männer. Wir brauchen Frauen in der letzten Zeit, die im Namen Jesu dieser ganzen geistlichen Not entgegentreten können, die der leiblichen, der inneren Not entgegentreten können und sagen, im Namen Jesu, steh auf und wandle. Ich meine, es wäre Franz von Assisi gewesen, dem eine Audienz beim Papst gewährt wurde. Und da hat der Papst ihn durch all diese Prachtbauten des Vatikans geführt. Es war damals vielleicht noch nicht so wie heute, aber für jene Zeit war es ein Prunk. Und dann erklärte diesem Franz von Assisi, es ist ja zwar nicht mehr so, wie es beim ersten Papst war. Der musste sagen, Gold und Silber haben wir nicht. Wir können Gott sei Dank jetzt sagen, Gold und Silber haben wir. Und da sagte der Franz von Assisi darauf, können Sie auch noch sagen, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi steh auf. Merken wir, was der Christenheit verloren gegangen ist. Wo mir das klar wurde, da sagte ich will nicht mehr mit der frommen Masse schwimmen. Ich will den Mut besitzen und wenn ich ganz alleine bin, für meinen Gott zu zeugen. Ich will zu niemandes Gefallen mehr reden hier auf dieser Erde. Es ist gefährlich, mich einzuladen, weil ich mich Gott gegenüber verpflichtet habe, die Wahrheit zu sagen. Der Petrus, der hatte was gehabt. Pass mal auf, ich erkläre dir's. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu von Nazareth, steh auf und wandle. Das waren aber nicht nur Worte, er packte ihn bei seiner rechten Hand und richtete ihn auf. Welch ein Glaubenswagnis, welch ein Glaubensmut. Ich habe Leute experimentieren sehen, die haben nachgeholfen, die haben das auch so gemacht, aber sie hatten den Glauben nicht. Dann lass die Finger davon. Hier war der Glaube zu den Worten, die er geredet hatte. Und er stand auf. Und seine Schenkel und Knöchel, die standen fest. Weißt du, was ich empfinde? Ich möchte jedem, der krank ist, siech ist, im geistlichen Leben, ich möchte ihn packen und ihn auf seine Glaubensfüße stellen. Und er konnte stehen und gehen. Und jetzt kommt etwas ganz Schönes. Der ging mit ihnen nicht mehr vor die Tür, sondern hinein in den Tempel. Rein. Bist du drin oder sitzt du an der Türe draußen? Und was tat er da drin? Da setzte er sich in die letzte Reihe und war ganz schön still. Nur keinen Ton von sich geben, nicht wahr? Man muss ja schön anständig bleiben. Die Ordnung, nicht wahr? Die Hausordnung in diesem würdigen Haus, in diesem Tempel. Nein, der lobte Gott und sprang. Hast du das in deiner Gemeinde auch schon einmal gemacht? Ja, das sind ja Dinge. Willst du es ihm verwehren, ein Mensch, der von Mutterleibe an lahm war, nie gehen konnte, nun so ein großes Wunder erlebt hat, wenn dieser Mensch anfängt, Gott zu preisen und zu loben? Willst du es mir vor übel nehmen, der ich von der Sünde gelähmt war, innerlich gebundet und geknechtet und Jesus hat mich frei gemacht, wenn ich meinen Gott lobe, wenn ich ihn preise, wenn ich sage, wie glücklich und froh ich bin. Gott schenke uns gesundes, echtes Leben. Amen. Wir wollen stille werden zum Gebet. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du jetzt in unserer Mitte bist. Du bist hier, nicht um uns Vorwürfe zu machen, nicht um uns zu verdammen, sondern um uns zu helfen. Du siehst in die Herzen hinein. Du weißt, wo in unserer Mitte geistliche Lähmungserscheinungen sind, wo Hindernisse da sind. Ich danke dir von Herzen. Amen. Wir halten unsere Häupter geneigt. Niemand schaut umher. Ich möchte heute Abend mich an die richten, die vielleicht schon irgendwie gläubig sind an den Heiland, aber merken, dass sie Lähmungserscheinungen haben, dass der richtige Zug fehlt. Ich möchte dich bitten, wenn du fühlst, es ist nicht so, wie es sein sollte, halte deine Hand einen Augenblick hoch. Ich möchte für dich beten. Ich fühle, da müssen viele sein. Wer möchte der Erste sein?
Wer möchte sagen, Herr Jesus, ich will heil sein, hilf mir. Ich meine innere und äußere. Dankeschön. Ist noch jemand da? Dankeschön. Dankeschön. Ist noch jemand da? Wer möchte sagen, Herr Jesus, von heute ab möchte ich mit deiner Hilfe mich nicht mehr ziehen und schieben lassen. Ich will deinem Zug, dem Zug deines Geistes gehorchen. Halte deine Hand einen Augenblick hoch. Dankeschön. Ist noch jemand da? Gottes Geist wirkt. Es ist Jesus, der da ist. Das ist keine menschliche Theorie. Ihr müsst es fühlen und empfinden, dass es die Wahrheit ist. Wer möchte noch sagen, ich möchte mit Gottes Hilfe in ein neues Leben? Halte einen Augenblick deine Hand hoch. Ich frage noch einmal, wer möchte sagen, Herr Jesus, mit deiner Hilfe soll's anders werden? Dankeschön. Lieber Heiland, du hast die Hände gesehen. Wir als Gläubige haben immer wieder es nötig, uns neu dir hinzuwenden. Wenn ein Mensch sich hinwendet zu dir, so lässt du ihn nicht sitzen, du stößt ihn nicht hinaus, du nimmst ihn, du heilst jetzt, du hast die rechte Medizin, das rechte Rezept. Ich danke dir, dass du jetzt wirkst durch deinen Geist, dass du uns berührst. Du kannst auch äußere und innere Heilung bewirken. Du bist allmächtig. Wir wollen dir etwas zutrauen. Amen.